Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 3330, O du mein Österreich, Teil 2. Während die Nazis in Deutschland spätestens seit 1930 immer stärker an Einfluss gewannen, hatte es lange Zeit so ausgesehen, als hätten sie sich im Heimatland ihres Führers auf ein politisches Abstellgleis geschoben. Spätestens mit der Machtübernahme der Nazis in Deutschland änderte sich die Lage auch in Österreich. In den ersten Wochen des Jahres 1933 intensivierten die österreichischen Nazis ihre Propaganda und den Straßenkampf. Beflügelt vom Erfolg in Deutschland bliesen die Nazis nun auch zum Angriff auf die parlamentarische Demokratie und die staatliche Unabhängigkeit Österreichs. Allerdings kamen sie dann nicht mehr dazu, der verhassten Republik Österreich den Todesstoß zu versetzen. Denn das erledigte der Bundeskanzler dieser Republik höchstpersönlich. Alle Hörerinnen und Hörer aus Österreich mögen es mir verzeihen, aber wie es zu diesem Staatsstreich des Regierungschefs kam, das werde ich nur in groben Strichen skizzieren. Um zu verstehen, was im Frühjahr 1933 in Wien ablief, müssen wir einige Jahre zurückgehen zu den letzten Parlamentswahlen in Österreich. Dieser Urnengang für den Nationalrat fand im November 1930 statt. Aus der Wahl gingen die Sozialdemokraten als eindeutiger Sieger hervor. Zum ersten Mal hatten sie mehr Stimmen als die christlich-soziale Konkurrenz bekommen, sogar fast 5 Prozentpunkte mehr. Doch die Nationalratswahl von 1930 war nur auf den ersten Blick ein Linksrutsch. Ja, die SDAP hatte mit Abstand die meisten Stimmen gewonnen, aber nur, weil die christlich-soziale Partei herbe Stimmverluste kassiert hatte. Verglichen mit der vorherigen Wahl zum Nationalrat erhielten die Sozialdemokraten in etwa die gleiche Anzahl von Stimmen, nämlich 1,5 Millionen. In Wirklichkeit wanderten viele Wähler nach rechts. Die christlich-soziale Partei, die CS, verlor sehr viele Stimmen an das dritte Lager. Ihr erinnert euch, das war das ursprünglich nicht sehr große Lager von rechtsradikalen Parteien. Die größten Stimmgewinne hatte die Heimwehr eingefahren. Dieser rechtsradikale Kampfverband war 1930 zum ersten Mal mit einer eigenen Partei, dem Heimatblock, angetreten und hatte es auf Anhieb ins Parlament geschafft. Und die braune Konkurrenz der Heimwehr, die österreichischen Nazis, die hatten zwar den Einzug ins Parlament verpasst, aber so viele Stimmen wie noch nie erhalten, etwa 100.000. Dennoch schien irgendwie alles beim Alten zu bleiben. Wie bisher auch mussten die Sozialdemokraten in die Opposition gehen. Die Christlich-Sozialen durften regieren. Die eigentlichen Gewinner waren aber die Rechtsradikalen. In den folgenden Jahren bildete die CS wechselnde Koalitionen mit verschiedenen Parteien von rechts außen. Währenddessen drang die Weltwirtschaftskrise in die Alpenrepublik vor. Mehrmals stand Österreich kurz vor dem Staatsbankrott. Unter diesen Umständen verschärfte sich die politische Polarisierung im Land und vor allem im Parlament immer weiter. Innerhalb der regierenden christlich-sozialen Partei wurden jene Stimmen lauter und lauter, die nach einer autoritären Lösung für die vermeintliche Staatskrise verlangten. Als im Mai 1932 wieder einmal eine Regierung stürzte und Neuwahlen drohten, wurde ein einflussreicher Vertreter der autokratischen Strömung innerhalb der CS zum neuen Bundeskanzler ernannt. Dieser Mann hieß Engelbert Dollfuß. Zu seiner Person reichen uns heute einige Stichpunkte. Dollfuß stammte aus einfachsten Verhältnissen, war, keine Überraschung hier, katholisch, ein angesehener Agrarexperte, vormals Landwirtschaftsminister und, selbstverständlich, ultrakonservativ. Nachdem Dollfuß Regierungschef geworden war, zeigte er nur mäßiges Interesse, die Spielregeln der parlamentarischen Demokratie einzuhalten. Ähnlich wie die deutschen Kanzler von Hindenburgs Gnaden nutzte Dollfuß bestehende Notstandsgesetze aus, um Maßnahmen durchzudrücken. Die Pattsituation zwischen den Parteien im Parlament verhinderte, dass das Parlament wirksame Gegenmaßnahmen ergriff. Auch das eine Parallele zu Deutschland. Trotzdem blieb der Nationalrat zumindest theoretisch weiter handlungsfähig. Allerdings nicht mehr lange. Als Anfang März 1933 eine Sitzung des Nationalrats unterbrochen werden musste, weil die Abgeordneten über konkurrierende Anträge in heftigen Streit geraten waren, sah Dollfuß seine Chance gekommen. Am 15. März 1933 ließ der Bundeskanzler das Parlamentsgebäude durch die Polizei abriegeln und verhinderte so, dass der Nationalrat die zuvor unterbrochene Sitzung fortsetzte. In der Öffentlichkeit schob Dollfuß die Schuld auf die Abgeordneten. Das Parlament, so der Bundeskanzler, habe sich selbst ausgeschaltet. Deshalb müsse er nun fortan mithilfe der Notstandsgesetze regieren. In Wirklichkeit war die angebliche Selbstausschaltung des Parlaments nichts weniger als ein Bruch der republikanischen Verfassung. In den kommenden Wochen und Monaten lenkte der autoritäre Regierungschef das Land immer mehr in Richtung Diktatur. Eingriffe in die Pressefreiheit häuften sich und politische Versammlungen wurden massenhaft verboten. Unterstützt wurde Bundeskanzler Dollfuß auf seinem Kurs von der eigenen Partei, der CS, und den rechten Koalitionspartnern, allen voran vom Heimatblock. Wer in seinem politischen Lager nicht klar genug Partei für ihn und den neuen Kurs ergriff, der wurde ausgebotet. So ließ Dollfuß beispielsweise den Polizeipräsidenten von Wien zwangspensionieren, weil der Informationen an die politischen Gegner des Bundeskanzlers durchgestochen haben soll. Wohlgemerkt, der Polizeipräsident war mitnichten ein lupenreiner Demokrat. Eher im Gegenteil. Franz Brandl, so sein Name, war ein überzeugter Deutschnationaler und schloss sich später, nach der Besetzung Österreichs durch das Dritte Reich, der NSDAP an. Übrigens kann man auf Wikipedia lesen, Brandl sei, Achtung, Zitat, nur mäßig antisemitisch eingestellt gewesen. Ehrlich gesagt habe ich keinen blassen Schimmer, wie das in der Praxis aussah. Korrigiert mich gerne, aber in meinen Augen ist das mit dem Antisemitsein wie mit dem Schwangersein. Entweder man ist es oder eben nicht. Nun gut, zurück zum Untergang der Republik Österreich. Naturgemäß stieß der kalte Staatsstreich der Regierung Dollfuß bei der sozialdemokratischen Opposition auf schärfste Kritik. Das war löblich, aber im Angesicht der politischen Polarisierung des Landes auch nicht anders zu erwarten. Denn umgekehrt sahen Dollfuß und seine Verbündeten gerade in den Sozialdemokraten eine tödliche Bedrohung für ihr heißgeliebtes Vaterland. Deshalb richteten sich die Eingriffe in die Pressefreiheit vor allem gegen sozialdemokratische Medien. Ende März verbot die Bundesregierung dann auch noch den Republikanischen Schutzbund. Der Schutzbund war der paramilitärische Arm der Sozialdemokratie und hatte ungefähr 80.000 Mitglieder. Die Organisationen übernahmen also eine ähnliche Rolle wie das Reichsbanner in Deutschland. Klammerbemerkung: Wenn praktisch jede Partei eines Landes es für nötig hält, gleichzeitig einen bewaffneten Kampfverband zu unterhalten, dann sagt das viel aus über den Zustand der politischen Kultur in diesem Land. Spitzt also besser mal die Ohren und haltet die Augen offen, wenn sich in eurem Land in naher Zukunft plötzlich Bürgerwehren oder Selbstschutzverbände gründen sollten. Oh Mann, wie deprimierend. Was die regierenden Autokraten in Österreich so möglicherweise nicht antizipiert hatten, auch von ganz weit rechts wurden sie scharf angegriffen, nämlich von den Nazis. Selbstverständlich nicht auf demokratietheoretischer Ebene. Die Braunhemden waren schlichtweg beleidigt, dass sie nicht mitspielen durften. Deshalb forderten sie von der Regierung Dollfuß Neuwahlen und boten sich den Autokraten als Koalitionspartner an. Diese Taktik kommt euch hoffentlich sehr bekannt vor. Die Sache war einfach. Die Alpennazis kalkulierten, dass sie sich im Aufwind befanden. Wie ihr in der letzten Folge gehört habt, traten immer mehr Männer von der Heimwehr zur Sturmabteilung und zur SS über. Bei lokalen und regionalen Wahlen nach 1930 hatte die NSDAP massive Stimmzuwächse verzeichnen können, vor allem auf Kosten der Deutschnationalen und des Heimatblocks, also des politischen Arms der Heimwehr. Im selben Zeitraum hatte sich die Zahl der Parteimitglieder jedes Jahr verdoppelt. Im Frühjahr 1933 gehörten zwischen 50 und 60.000 Menschen der NSDAP in Österreich an. Damit war jetzt mehr als jeder 10. Wahlberechtigte offiziell ein Nazi. Unter den zahlreichen Österreicherinnen und Österreichern, die in jenen Jahren auf den braunen Zug aufgesprungen waren, befand sich auch ein gewisser Handlungsreisender für Erdölprodukte namens Adolf Eichmann. Ihr habt ihn letzte Woche als Otto E. kennengelernt. Das kleine Verwirrspiel mit dem abgekürzten Familiennamen bitte ich zu entschuldigen. Mir war es wichtig, Herkunft und Werdegang dieses spätberufenen Nazis unbefangen zu schildern. Wem der Name Adolf Eichmann etwas sagt, der hätte andernfalls jede Menge Assoziationen mit sich geschleppt. Aber 1933 ist es für Eichmann noch ein weiter Weg bis zu seiner führenden Rolle im Holocaust. Und, das ist noch wichtiger, dieser Weg war ihm nicht vorgezeichnet. Er hätte sich immer wieder und wieder und wieder anders entscheiden können. Wie ihr in der letzten Folge gehört habt, gilt das schon für seinen Eintritt in die NSDAP. Eichmann wurde von niemandem gezwungen, ein Nazi zu werden. Und von einer ideologischen Verblendung kann man auch nicht sprechen, auch wenn er viele Werte der Nazis teilte. Er war zwar kein Opportunist, aber er wusste, eine Gelegenheit zu ergreifen, die sich ihm bot. Ähnlich wie bei seinem Job als Handlungsreisender begann Adolf Eichmann nun auch in seiner neuen Partei großes Engagement und ja, tatsächlich auch Kompetenz zu zeigen. Wenn man bei Nazi-Sein von Kompetenz reden kann. Unter der Woche war Eichmann wie gehabt auf Reisen für seinen Arbeitgeber. Freitagabends kehrte er dann nach Linz zurück. Das Wochenende aber, das stand nun ganz im Zeichen der Parteiarbeit. Wie ich in der letzten Folge erklärt habe, entwickelte die österreichische NSDAP zu dieser Zeit rege Aktivitäten. Die Strategie war die gleiche wie in Deutschland. Aufbau einer Massenbasis, Herrschaft über die Straße, rein in die Parlamente. Entsprechend stieg die Präsenz der Braunhemden in der Öffentlichkeit massiv an. Die Aktionsform kennen wir aus dem Wahlkampf-Playbook der deutschen Nazis. Aufzüge, Fackelmärsche, öffentliche Reden, aber auch Plakate, Broschüren und, das bitte nicht unterschätzen, massenhaft Hakenkreuzschmierereien an Hauswänden. Gerade mit Hilfe von Plakaten und Schmierereien wurde der öffentliche Raum symbolisch von den Nazis in Besitz genommen. Die Präsenz der braunen Bewegung war selbst dann wahrnehmbar, wenn gerade einmal keine Nazis durch die Straßen zogen. Eine ähnliche Funktion hatten spektakuläre Einzelaktionen. Beispielsweise bauten Nazis aus Innsbruck in den Hängen der Bergkette, die die Stadt umgibt, zahlreiche Höhenfeuer auf. Sobald es dunkel war, leuchteten Hakenkreuze über der Stadt auf. Solche Bilder sollten sich in die Köpfe der Menschen brennen und die Stärke der Nazi-Bewegung suggerieren. Ob Adolf Eichmann an der praktischen Propagandaarbeit in seiner Heimatstadt Linz beteiligt war, ist nicht bekannt. Gleich nach seinem Eintritt in die NSDAP wurde Eichmann nämlich Mitglied der Schutzstaffel der SS. Damals gab es in ganz Österreich kaum mehr als 2000 SS-Männer. Und in Linz war Eichmann sogar nur einer von 50. Rund die Hälfte dieses kleinen Trüppleins fiel im Sommer 1932 einer Säuberungsaktion zum Opfer und wurde hinausgeschmissen. Adolf Eichmann, selbst ja gerade erst ein paar Monate in der Partei, überstand die Säuberung unbeschadet. Zu seinen Aufgaben als SS-Mann zählten die Bewachung des Braunen Hauses, also der örtlichen Parteizentrale, die Anwerbung neuer Mitglieder und der Schutz von Rednern auf NSDAP-Veranstaltungen. Wie in Deutschland, so arteten auch in Österreich viele öffentliche Versammlungen der Nazis in blutige Prügeleien aus. Regelmäßig schleusten sich Kommunisten und Sozialdemokraten in die Veranstaltungen ein und versuchten dann, das Podium zu stürmen. Oder sie bewarfen die Redner mit Flaschen und Steinen. Bei solchen Einsätzen verdiente sich Adolf Eichmann im Verlauf des Jahres 1932 seine Sporen. Und weil er ein Motorrad besaß, stieg er schon sehr bald zum Führer des örtlichen SS-Motorsturms auf. Denn natürlich brauchte auch ein kleines Häuflein von 25 Männern mit Totenkopfabzeichen eine eigene Motorradstaffel. Alles andere wäre ja nicht Elite. So viel zum Thema Selbstinszenierung. Die braune Erfolgswelle, auf der Eichmann und viele andere Nazis ritten, ebbte auch dann nicht ab, als die regierende Koalition aus Christlich-Sozialen und Heimatblock gegen den Nationalrat putschte. Wenige Wochen nach der angeblichen Selbstausschaltung des Parlaments holte die NSDAP bei Ergänzungswahlen für den Gemeinderat in Innsbruck satte 41% der Stimmen. Nur 2 Jahre vorher waren es nur 4% gewesen. Die Nazis hatten ihre deutschnationale Konkurrenz an den Wahlurnen vernichtend geschlagen und auch der Heimwehr und den Christlich-Sozialen eine empfindliche Niederlage bereitet. Jetzt begann Bundeskanzler Dollfuß nervös zu werden. Deshalb nutzte er seine neue Machtfülle und verschob zuerst einmal alle noch anstehenden Wahlen. Dann, Anfang Mai 1933, erließ die Regierung ein öffentliches Uniformverbot. Das richtete sich natürlich vor allem gegen die nationalsozialistischen Kampfverbände, also SA und SS. Im Gegenzug verstärkten die Nazis ihre öffentliche Präsenz. Einerseits wurde das durch den stetigen Strom neuer Mitglieder erleichtert. Andererseits unterstützte die Deutsche Mutterpartei die Aktivitäten der Alpennazis. Nicht nur mit Geld, sondern auch mit Experten. So schickten sie zum Beispiel prominente deutsche Nazis als Redner nach Österreich. Als einer von diesen braunen Rednern im Mai 1933 von der Polizei ausgewiesen wurde, weil er die Regierung Dollfuß offen angegriffen hatte, war das ein willkommener Anlass für die Deutsche Mutterpartei, um der Regierung Dollfuß die Daumenschrauben anzulegen. Zum 1. Juni änderte die Regierung Hitler die deutschen Visa-Regeln. Ab jetzt mussten jeder und jede Deutsche, wenn sie nach Österreich wollten, ein Ausreisevisum beantragen und dafür die unglaubliche Gebühr von 1.000 Mark berappen. Das war nichts anderes als ein von deutscher Seite verhängtes Reiseverbot für Österreich. Entsprechend wurde diese Aktion auch als 1.000-Mark-Sperre bekannt. Die 1.000-Mark-Sperre war nicht nur für die persönlich Betroffenen eine Zumutung, sie war auch eine Katastrophe für die junge, aber schon ziemlich wichtige Tourismusindustrie in Österreich. Und das sollte sie auch sein. Ab Juni 1933 führte Nazi-Deutschland einen verdeckten Wirtschaftskrieg gegen sein Nachbarland Österreich. Womit wir wieder beim Thema wären, dass Hitler ja eigentlich die außenpolitische Parole ausgegeben hatte, Deutschlands Prestige im Ausland zu mehren. Wie passt das zu einem Wirtschaftskrieg? Zunächst einmal. Hitler war ja bekanntlich nicht allmächtig und er war auch bei weitem nicht der Typ dafür, wie die Spinne im Netz alle Fäden in der Hand zu halten. Dafür blieb er morgens einfach zu lange im Bett liegen. Die österreichischen Nazis waren also selbstverständlich zu einem gewissen Grad autonom handelnde politische Akteure. Zuallererst waren sie es, die die Macht erobern wollten. Nun war es aber natürlich auch so, dass die Gelegenheit dafür aus Sicht der Deutschen Mutterpartei überaus günstig erschien. Der Nationalsozialismus befand sich im Aufwind, die Regierung Dollfuß saß noch nicht fest im Sattel, und daher standen die Chancen nicht schlecht, in Österreich mit derselben Mischung aus Politik und Straßenterror an die Macht zu kommen, wie es wenige Monate zuvor in Deutschland geschehen war. Damit wäre der Weg frei gewesen für einen Anschluss des Alpenlandes an das Deutsche Reich. Allerdings gab es da ein Problem. Bei der Unterstützung der österreichischen Nazis durch das Deutsche Reich gab es gewissermaßen natürliche Grenzen. Und die wiederum hatten, manch einer ahnt es vielleicht schon, ausgerechnet mit Italien zu tun. In Italien war seit Anfang der 20er Jahre eine faschistische Bewegung an der Macht, die von Benito Mussolini geführt wurde. Auf Details möchte ich an dieser Stelle noch nicht eingehen. Ihr müsst euch einfach nur den Namen merken, falls er euch noch nicht sagt. Der Duce, wie Mussolini sich nennen ließ, wollte Italiens Einfluss auf das Nachbarland Österreich ausbauen und es in seine Interessenssphäre ziehen. Österreich sollte, um es einmal mittelalterlich auszudrücken, zum Vasallenstaat von Italien werden. Deshalb unterstützten die italienischen Faschisten die Regierung Dollfuß aktiv beim Aufbau autokratischer Strukturen. Einerseits mit Geld, andererseits auch mit Ideen. So gründete Dollfuß nach italienischem Vorbild im Mai 1933 die sogenannte Vaterländische Front. Die Vaterländische Front sollte mittelfristig die Parteien ersetzen und nach und nach alle Vereine und Verbände unter ihrer Fahne sammeln. Die VF war eine Einheitsorganisation, wie sie für faschistische Staaten typisch ist. Es sollte nicht nur eine einheitliche Staatspartei geben, sondern die Gesellschaft sollte quasi im Staat aufgehen. Zu den ideologischen Feinheiten und den praktischen Auswirkungen solcher Ideen kommen wir demnächst noch einmal im Detail, wenn wir uns mit der Organisation der NSDAP beschäftigen. Das Verhältnis von Hitler und den Nazis zu Italien und Mussolini war complicated. Auf der einen Seite gehörte Italien zu den Siegermächten des Ersten Weltkriegs und mit Blick auf die machtpolitischen Pläne der Nazis und ihrer autokratischen Koalitionspartner war das Land im Alpenraum ein direkter Konkurrent. Die Interessenskollision in Österreich ist das beste Beispiel dafür. Und übrigens auch kein neues Beispiel. Schon in der Zeit der Republik hatte es wegen der deutschen Österreich-Politik immer mal wieder Streit mit Italien gegeben. Auf der anderen Seite galt Italien in Hitlers außenpolitischem Denken als potenzieller Bündnispartner. Dazu hatte ich ja einiges in Folge 33-28 gesagt. Und noch viel wichtiger war der folgende Umstand. Hitler persönlich bewunderte Mussolini. Der Duce war eines seiner großen Vorbilder. Nicht von ungefähr sollte Hitlers gescheiterter Putschversuch im Jahr 1923 eigentlich in einen Marsch auf Berlin gipfeln. Ein Jahr zuvor, 1922, hatte Mussolini seinen Marsch auf Rom inszeniert und die politischen Eliten in Italien, die waren darüber so erschrocken, dass sie den Faschistenführer an das Staatsruder gesetzt hatten. Dazu kann ich euch übrigens noch einmal den Podcast Alle Zeit der Welt empfehlen. Die Jungs haben mehrere Folgen zum italienischen Faschismus gemacht, unter anderem auch zum Mythos der faschistischen Machtergreifung. So viel sei verraten, was wirklich passierte, hatte mit einem Marsch so gar nichts zu tun. Hitler war auch längst nicht der Einzige, der die italienischen Faschisten und Mussolini bewunderte. Das galt nicht nur für Nazis, sondern auch für Autokraten. Außenminister Konstantin von Neurath hatte zwischen 1922 und 1930 als deutscher Botschafter in Rom gedient und dort den Umbau des italienischen Staates zur faschistischen Diktatur hautnah miterlebt. Neurath war hellauf begeistert. Von Anfang an bewunderte er Mussolini. 1923, als eine Krise nach der anderen Deutschland erschütterte, wünschte sich Neurath sogar ausdrücklich, dass doch auch bei uns ein Mussolini kommen würde. Unter den hohen Nazi-Funktionären hatte sich vor allem der Propagandaminister Josef Goebbels Italien zum Vorbild genommen. Tatsächlich war er ausgerechnet Ende Mai 1933 für einige Tage zu Besuch in Rom, um dort Kontakte mit führenden Vertretern des Faschismus zu pflegen und eine Reihe von kulturellen Einrichtungen des Mussolini-Regimes zu studieren. Sein Fazit nach vielen Führungen und öffentlichen Empfängen? Der Faschismus ist modern und volksverbunden, da sollen wir lernen. Übrigens traf Goebbels auch den Duce persönlich. In seinem Tagebuch schwärmte er von Mussolini. Er ist klein, aber massiger Schädel, wirkt ganz antik, ist zu mir gleich wie ein Freund, il dottore, Herr Doktor. Wir finden uns gleich und sprechen uns eine Stunde aus über alles. Er ist ganz entzückt von meinen Darlegungen. Und nach einer Abendveranstaltung mit dem Duce notierte Goebbels: Große Gala. Mussolini führt Magda. Das ist Goebbels Ehefrau. Sie macht ihre Sache wunderbar. Er sieht blendend aus. Charmant zu Magda. Aber nun kehren wir dem Ehepaar Goebbels lieber den Rücken und wenden uns wieder Österreich zu. Wahrscheinlich habt ihr es schon gemerkt, mit ihrer Österreich-Politik steckte die deutsche Reichsregierung in einer ziemlichen Zwickmühle. Die deutschen Nazis wollten ihren österreichischen Brüdern und Schwestern zur Macht verhelfen und damit den Weg freimachen für einen Anschluss des Landes an das Deutsche Reich. Aber man durfte es zu diesem Zeitpunkt mit der Unterstützung nicht übertreiben. Sonst riskierte man einen internationalen Skandal und Krach mit Mussolinis Italien. Zur selben Zeit, als man in Berlin die 1000-Mark-Sperre durchsetzte, eskalierten die österreichischen Nazis die Gewalt in den Straßen, um den Druck auf das Dollfuß-Regime zu erhöhen. Die Heimwehr, die ja nun quasi als paramilitärischer Arm der Regierung fungierte, stand besonders im Fadenkreuz. Ende Mai kam es in Innsbruck zu einer Straßenschlacht zwischen der Heimwehr und nationalsozialistischen Studenten. 43 Personen wurden verletzt. Zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung musste die Armee eingreifen. Im Verlauf des Juni gab es fast jeden Tag Übergriffe von Nazis. Böller-Explosion, Brandstiftung, Bombenanschläge. Am 12. Juni dann der Höhepunkt. An diesem Tag koordinierten die braunen Gewalttäter eine Serie von Sprengstoffattacken im ganzen Land. Der Terror richtete sich nicht nur gegen die Regierung und die Arbeiterbewegung, sondern, Überraschung, auch gegen jüdische Österreicherinnen und Österreicher. Einer von ihnen war Norbert Samuel Futterweit. Futterweit war 34 Jahre alt und gebürtiger Wiener. Hier in Wien, genauer im 12. Bezirk, betrieb er ein Juweliergeschäft. Vermutlich wurde er regelmäßig von Nazis bedroht und attackiert. Nachgewiesen ist, dass bereits im April 1933 mehrere Stinkbomben in sein Geschäft an der Meidlinger Hauptstraße geworfen worden waren. Als Norbert Futterweit am Morgen des 12. Juni seinen Juwelierladen aufschloss, lief der Tag zunächst wie gewohnt an. Dann, gegen 10.30 Uhr, sprang plötzlich die Ladentür auf und ein Paket flog herein. Das Paket surrte verdächtig. Seine Assistentin machte den Juwelier auf das Paket aufmerksam und der nahm es hoch, um es schnell auf die Straße zu werfen. Er wollte gerade in den Türrahmen treten, da explodierte die Bombe. Norbert Samuel Futterweit war sofort tot. Die Regierung Dollfuß ließ nicht lange auf sich warten, um eine Antwort auf den braunen Terror zu finden. Am 19. Juni wurden alle nationalsozialistischen Zeitungen verboten und die überall im Land verteilten braunen Häuser von der Polizei besetzt. Anschließend erließ die Regierung ein Verbot der NSDAP. Ihre Mitglieder waren damit praktisch vogelfrei. In aller Eile begannen überall in Österreich Nazis ihre Sachen zu packen. Hohe Parteifunktionäre und einfache Mitglieder, ganz egal, viele gingen so schnell wie möglich ins Exil nach Deutschland. Dort angekommen wurden sie gleich weiterbuxiert in Ausbildungslager der SA, wo sie lernten, wie man aus dem Untergrund heraus staatszersetzende Aktionen durchführte. Fast 10.000 der exilierten Alpennazis erhielten gar eine militärische Ausbildung. Sie bildeten zusammen die sogenannte Österreichische Legion. Aber auf die kommen wir voraussichtlich erst im Jahr 1934 wieder zu sprechen. Denn für das Jahr 1933 hatten sich, der Regierung Dollfuß sei Dank, alle Pläne für einen Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich zerschlagen. Ungefähr zur selben Zeit zerschlugen sich übrigens auch die weiteren Karrierepläne von Adolf Eichmann. Die schlechte Wirtschaftslage hatte auch die Branche für Erdölprodukte fest im Griff und so sah sich sein Arbeitgeber im Mai 1933 gezwungen, Eichmann zu kündigen. Das war aller Wahrscheinlichkeit nach kein Vorwand, um ihn wegen seiner politischen Aktivitäten loszuwerden. Die Trennung geschah einvernehmlich und Eichmann erhielt sogar eine lukrative Abfindung. Ironischerweise kam Eichmann in dieser Situation das Verbot der NSDAP in Österreich gerade recht. Im Verlauf des Sommers 1933 entschloss er sich, nach Deutschland überzusiedeln. Als guter Sohn, der er sein wollte, besprach er sich vorab mit seinen Eltern. Die hatten nichts dagegen, dass er sein Glück in der alten Heimat suchen wollte. Und so sprach Eichmann anschließend Ernst Kaltenbrunner an. Sein Jugendfreund und Parteigenosse versorgte ihn mit Namen und Adressen von Vertrauten, unter anderem von Andreas Bolek, der mittlerweile im Exil in Passau lebte. Als Eichmann wieder nach Hause gekommen war, suchte er seine Habseligkeiten zusammen. Seine SS-Uniform eingepackt zu haben, daran erinnerte sich Eichmann selbst noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie damals üblich, war sie nicht vollständig in Schwarz gehalten. Die Uniform der SS bestand damals noch aus einer schwarzen Reithose, schwarzen Reitstiefeln und einem braunen Hemd. Am Ende fanden die Uniformteile mit den restlichen Habseligkeiten ihren Platz in einem einzigen Reisekoffer. Als er im Spätsommer 1933 seine Heimat Österreich verließ und ins Dritte Reich ging, reiste Adolf Eichmann mit leichtem Gepäck. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 3330 von Deutschland 3345. Ihr Lieben, das war's schon wieder mit der Folge. Wenn ihr möchtet, bleibt doch noch einen Moment dran, ich habe nämlich noch einige Ankündigungen zu machen. Vorweg, mein großer Dank geht an Tom und Daniel für ihre großzügigen Spenden. Dann ein erster Hinweis. Schreibt mir doch bitte. Ich antworte. Also, okay, nicht immer sofort, am gleichen oder nächsten Tag, aber ich antworte wirklich und ich mache das nicht nur aus Höflichkeit, ich habe richtig viel Spaß dabei, mich mit euch auszutauschen. Gerade so in den letzten Tagen und Wochen hatte ich immer wieder schönen Kontakt, interessante Gespräche, auch Anregungen, also bitte schreibt mir. Ein zweiter Hinweis. Ab diesem Freitag solltet ihr mal in die neue Folge Alle Zeit der Welt reinhören. Da bin ich nämlich bei Jojo, Mimi und Jonas zu Gast und rede mit ihnen über das Jahr 1933. Und lasst euch überraschen, wie wir das mit dem doppelten Jonas hinbekommen haben. Nein, ich habe mich nicht als Dr. Jones ansprechen lassen. Und ein dritter und letzter Hinweis, bevor ich mich dann verabschiede. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben gemerkt, dass ich schon eine kleine Umfrage gestartet habe, wer an einem Hörerinnen-Treffen interessiert wäre. Ich würde so ein Treffen gerne in einer deutschen Großstadt veranstalten, weil die verkehrsgünstiger gelegen ist und das Ganze dann mit einem Programm verknüpfen, was ich planen würde. Also zum Beispiel Führungen, Workshops, Museumsbesuche, gemeinsames Essen und so weiter. Falls ihr daran Interesse habt und noch nicht bei Instagram abgestimmt habt, dann schreibt mir bei Instagram kurz oder schickt mir eine E-Mail. Das Ganze soll jetzt keine verbindliche Anmeldung sein. Ich möchte einfach nur eruieren, wer Interesse an sowas hätte. So, und das war's jetzt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.